Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Guten Tag. Der Brexit zeigt gerade seine hässliche Fratze. Nach dem mühsam eingefangenen Eklat um Impfstoffexporte kommt es jetzt zu Spannungen in nordirischen Häfen, wo unter anderem die EU-Zollbeamtinnen und Beamten stationiert hat. Jetzt sind jegliche Kontrollen erst einmal ausgesetzt, ein Thema dieser Sendung. Außerdem bis 17:30. Siemens Energy baut tausende Stellen ab, auch in Deutschland. Und Pfizer erwartet durch den mit BioNTech produzierten Impfstoff einen Umsatzsprung. Wir starten aber mit einem anderen Thema. Als im vergangenen Sommer der Zahlungsdienstleister Wirecard pleite ging, da konnte man den Eindruck gewinnen, es gäbe in Deutschland kein ordentliches System der Bilanzprüfung. Die Aufarbeitung zeigte eine gewisse Diffusion von Verantwortung bei den eigentlich zuständigen Behörden. Inzwischen räumt auch das Bundesfinanzministerium Fehler ein und will die Finanzaufsicht BaFin grundlegend reformieren. Über die heute vorgestellten Pläne jetzt die Informationen von Theo Gers.
Schlagkräftiger, straffer, wirksamer. So soll die neue deutsche Finanzaufsicht sein. Oder, wie es Finanzminister Olaf Scholz ausdrückt,
ich will eine Finanzaufsicht mit Biss. Ich will eine harte Kontrolle der Finanzmärkte. Es ist gut für den Finanzmarkt Deutschland und für den Schutz der Anlegerinnen und Anleger.
Für Scholz ist es ein Kulturwandel. Aus eigener Initiative heraus soll die BaFin künftig Hinweisen und Verdachtsmomenten auf Bilanzbetrug nachgehen. Mit eigenen Prüferinnen und Prüfern, die nicht nur auf dem Papier mehr Rechte haben, sondern es auch gewohnt sind, diese einzusetzen. An verschachtelten Konzernstrukturen wie bei Wirecard soll die BaFin nicht noch einmal scheitern. Konzerne sollen gezielt, aber eben auch ganzheitlich ins Visier genommen werden. Fokusaufsicht lautet das Schlagwort.
Sie soll alle Geschäftsbereiche übergreifen und Unternehmen enger beaufsichtigen als bisher. Zweitens, wir richten bei der BaFin eine neue Taskforce ein. Damit kann die BaFin künftig in Eigenregie Ad-hoc-Prüfungen und Sonderprüfungen durchführen. Drittens, die BaFin erhält mehr Zugriffsrechte und zusätzliches kompetentes Personal, insbesondere Wirtschaftsprüfer, um Bilanzen besser überprüfen zu können.
Eine Taskforce, die in die Unternehmen reingeht, ist ebenso neu wie eine BaFin, die zuhört. Es soll nicht mehr vorkommen, dass Whistleblower oder Journalisten nicht ernst genommen werden, wenn sie auf ein fragwürdiges Geschäftsgebaren stoßen. So war es im Wirecard-Skandal passiert. Weitere Stichworte für die BaFin-Reform sind ein verbesserter Anlegerschutz, eine viel stärkere IT-getriebene Finanzaufsicht und ein neuer, starker BaFin-Präsident bzw. eine Präsidentin mit einer starken Position.
Die neuen Einheiten, also die Taskforce und die Fokusaufsicht, werden vom Präsidenten oder der Präsidentin direkt kontrolliert,
verspricht Olaf Scholz. Und dann folgt ein Statement, das Scholz noch einholen könnte.
Wir suchen gewissermaßen weltweit nach der besten Führung für die BaFin, Mann oder Frau. Und wir werden dafür sorgen, dass wir durch die Personalentscheidung den Aufbruch zustande bekommen, den wir jetzt brauchen. Es muss auch aus den Personen herauskommen, dass man sagt, wir wollen uns mit allen Aufsichtsbehörden der Welt messen können und wollen genauso gut sein wie die, am besten sogar am besten.
Ginge es nach Daniel Bayerz von den Grünen oder Florian Tonka, FDP, dann sollte der Bundestag an dieser Personalentscheidung beteiligt werden. Beide wissen aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss, was in der alten BaFin alles schiefgelaufen ist. Ähnlich geht es auch Fabio De Masi von den Linken.
Nun, für den größten Finanzskandal der Bundesrepublik, finde ich, backt Herr Scholz zu kleine Brötchen. Aber um in einer Liga mit den Big Four, mit den großen Beratungs- und Prüfungsunternehmen zu spielen, braucht man da wirklich eine Eliteeinheit, eine tolle Technik, Spitzengehälter, und dafür muss man die BaFin kräftig aufrüsten. Wir brauchen auch viel klare Strukturen, eine einheitliche Aufsicht über große, komplexe Konzerne, und ich finde, das ist immer noch nicht klar geregelt.
Heißt übersetzt, es wird noch ein spannender Ritt durch den Bundestag, wenn Olaf Scholz wie geplant seine Reform der BaFin noch vor der Wahl durchs Parlament bringen will.
Theo Gers berichtete aus Berlin. Wenn das Abkommen zwischen der EU und Großbritannien über den Brexit eines verhindern sollte, dann Spannungen auf der irischen Insel. Der Bürgerkrieg sollte nicht wieder aufflammen. In der Folge wird an nordirischen Häfen Ware kontrolliert, die aus Großbritannien kommt. Statt einer harten Grenze also gibt es Zollkontrollen innerhalb des Vereinigten Königreichs. Und das führt jetzt doch zu Spannungen, wie Christine Heuer aus London berichtet.
Die Spannungen in Nordirland wachsen, nicht erst seit die Europäische Kommission kurzfristig Artikel 16 des Nordirland-Protokolls ziehen wollte, aber seitdem umso mehr. In den letzten Tagen gab es Anzeichen dafür, dass pro-britische Unionisten Angriffe, vielleicht sogar Anschläge auf nordirische Grenzbeamte planen könnten. Die Behörden sind alarmiert. Gestern Abend zogen zuerst die Nordiren ihre Zöllner von Häfen zurück, an denen der Warenverkehr vom Mutterland auf den britischen Teil der irischen Insel abgewickelt wird. Heute tat die Europäische Kommission dasselbe. Vor allem in Larne, nördlich von Belfast, hat es Einschüchterungsversuche gegeben. Bürgermeister Peter Johnston.
There was graffiti put on the wall directly threatening our staff.
Es wurden Graffiti mit klaren Drohungen gegen unsere Angestellten auf Wände geschmiert. Zuletzt wurde beobachtet, dass man die Autokennzeichen unserer Hafenmitarbeiter notiert hat. Das ist ziemlich unheimlich.
Taking registration plate numbers from staff who were coming to and from the port. So that was quite sinister.
Unheimlich sind diese Vorkommnisse vor allem, weil Larne im Nordirland-Konflikt eine Hochburg der Unionisten war. Die Lage dort beruhigte sich erst nach dem Karfreitagsabkommen, das 1998 Frieden für die Region brachte. Zuletzt aber, nach dem Brexit, wurde es in Larne und anderen Teilen Nordirlands wieder ungemütlich. Der Grund für pro-britische Nordiren ist das Nordirland-Protokoll im Austrittsvertrag schlicht Teufelszeug. Es sorgt dafür, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland unsichtbar bleibt. Dafür generiert es aber eine Zollgrenze zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens in der Irischen See. Mit Warenkontrollen an nordirischen Häfen.
The tensions have been rising. This isn't something that's happened overnight.
Die Spannungen sind allmählich gewachsen, das ist nicht über Nacht passiert. Wir haben zusehen können, wie das Protokoll nicht nur den Hafen von Larne, sondern ganz Nordirland beschädigt hat. Jetzt mehr denn je fordern wir Westminster auf, das ernst zu nehmen und Lösungen zu finden.
It's a time for us to be calling on Westminster to take stock of that and see what the resolutions are.
Westminster, das ist nicht nur die Regierung in Downing Street, sondern auch das Parlament. Dort wurde wegen der jüngsten Ereignisse heute Mittag über Nordirland debattiert. Es ging um die politischen und die wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit dem Nordirland-Protokoll. Viele Firmen liefern seit Januar weniger oder gar keine Waren mehr von Großbritannien nach Nordirland. Die Grenzformalitäten sind ihnen zu teuer und zeitaufwendig. Im Unterhaus stellte sich Kabinettsminister Michael Gove den Fragen der Abgeordneten. Und wieder, was gefragt wurde, zeigt ziemlich deutlich, wohin die Reise aus Sicht konservativer Hardliner gehen soll. Weg vom Nordirland-Protokoll nämlich. Der frühere Tory-Chef Ian Duncan Smith mit seiner Frage an Michael Gove.
Does he not agree that the reality though is that the protocol is simply not working?
Stimmen Sie zu, dass das Protokoll einfach nicht funktioniert? Wie wollen Sie verhindern, dass Gewerbetreibende einfach nichts mehr nach Nordirland liefern? Wie wollen Sie kurz- und langfristig das Chaos durch dieses Protokoll beheben?
What will you do short-term and longer-term to rectify the mess that is becoming obvious with this particular protocol?
Was Ian Duncan Smith meint, London soll nun selbst Artikel 16 aktivieren und das Nordirland-Protokoll am besten ganz abschaffen. Die Hardliner bei den Tories schließen sich also den Forderungen der demokratischen Unionisten an, die Nordirland regieren. Das kann Downing Street in Schwierigkeiten bringen, will es den Brexit-Vertrag mit der EU nicht gefährden. Heute hat die Regierung erst einmal angekündigt, mit Brüssel über die Schwierigkeiten mit dem Protokoll reden und sie möglichst rasch lösen zu wollen.
Christine Heuer berichtete. Die Abspaltung von Siemens Energy ist gerade mal ein paar Monate her. Das Ziel, abseits der Konzernstrukturen den Wandel im Energiemarkt möglichst schnell abzubilden. Weg von konventionellen hin zu erneuerbaren Energien. Zuerst aber kostet der Wandel tausende Arbeitsplätze, 8000 Stellen weltweit, 3000 in Deutschland. Michael Watzke.
Grauer Himmel und Regenschauer heute in Erlangen passen zur Ankündigung von Siemens Energy-Chef Christian Bruch, dass das erst vor wenigen Monaten neu gegründete Aktienunternehmen in den nächsten 5 Jahren tausende Stellen streicht, auch und vor allem in Erlangen.
Natürlich wissen wir, dass für alle Betroffenen das ein extrem schwieriger Prozess ist. Wir sprechen hier über Mitarbeiter, die über viele Jahre und Jahrzehnte mit hoher Kompetenz und viel Einsatzbereitschaft für das Unternehmen gearbeitet haben. Und deswegen sprechen wir jetzt mit den Arbeitnehmervertretern darüber, wie wir den Abbau so sozialverträglich wie möglich gestalten können.
Diese Gespräche finden zur Stunde statt, online zwischen dem Siemens Energy Wirtschaftsausschuss und Vertretern aus den betroffenen Standorten. In Deutschland hat Siemens Energy 17 Standorte mit rund 25.000 Beschäftigten. Die meisten Stellenstreichungen wird es neben Erlangen, in Mülheim an der Ruhr, Duisburg, Berlin und Görlitz geben. Für Hagen Reimer, den Unternehmensbeauftragten von der IG Metall, kam die heutige Ankündigung zwar nicht völlig überraschend, er habe aber trotzdem schlucken müssen, als er die genaue Zahl der geplanten Stellenstreichungen erfuhr.
Was die genauen Zahlen angeht, werden wir uns das jetzt in den kommenden Wochen sehr genau angucken. Wir werden jede einzelne Maßnahme sehr gründlich und sorgfältig überprüfen und erst dann kann es in Beratungen gehen, die dann letztlich in einen Interessenausgleich in irgendeiner Form münden müssen.
Das klingt nicht nach Fundamentalwiderstand oder gar Krawall. Die IG Metall hofft und pocht auf die Zukunftsvereinbarung 2030, die Gewerkschaft erst vor rund einer Woche mit dem Siemens Energy Management getroffen hat.
Wir erwarten jetzt, dass die heute angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen im Sinne der Beschäftigten und einer möglichst nachhaltigen Zukunftsperspektive ohne Kündigung oder Standortschließung gestaltet werden.
Also keine betriebsbedingten Kündigungen und Erhalt aller Standorte, das sieht die IG Metall als Grundvoraussetzung an. Und Siemens Energy-Chef Bruch bestätigte das heute Vormittag weitgehend. Die Maßnahmen seien notwendig, um den aus dem Siemens-Konzern hervorgegangenen Energieanlagenbauer für die Zukunft fit zu machen.
Wir adressieren diese Punkte jetzt, weil wir unser Unternehmen aus eigener Kraft verändern wollen.
Aus eigener Kraft will Siemens Energy in Zukunft weniger auf Kohlekraft und mehr auf erneuerbare Kräfte setzen. Wind, Sonne, Wasserstoff, erklärt Analyst Stefan Schöppner, Siemens-Experte bei der Commerzbank.
Das entspricht dem, was das Management schon bei der Abspaltung mit dem Börsengang angekündigt hat, dass sich die Geschäfte verändern, dass man in den alten Bereichen, was Gaskraftwerke anbetrifft, wirklich genau hingucken muss, was man da in Zukunft noch braucht.
Siemens Energy hat heute überraschend einen Gewinn von 99 Millionen Euro im ersten Quartal verkündet. Zwar seien die Aufträge zurückgegangen, Umsatz und Gewinn konnte Siemens Energy aber steigern. Für das Geschäftsjahr 2021 erwartet Unternehmenschef Bruch, dass die Entwicklung gedämpft bleiben werde. Auch deshalb sei der angekündigte Stellenabbau unumgänglich. Er werde vor allem die Bereiche Verwaltung, Vertrieb und Management betreffen.
Der Bericht von Michael Watzke. Die staatliche Förderbank KfW hat im vergangenen Jahr so viele Kredite vergeben wie noch nie zuvor. Das Volumen der Gelder stieg um 75% verglichen mit dem Vorjahr. Wie viel das mit den Corona-Hilfen zu tun hat, berichtet jetzt Brigitte Scholtes.
An ein solches Jahr kann sich auch Günther Bräunig nicht erinnern. So stark sei die KfW noch nie gefordert worden, sagt deren Chef, der schon seit mehr als 30 Jahren der staatseigenen Bank angehört.
Über 1 Million Förderzusagen in einem Jahr. Ich kann mich erinnern, dass wir für den gesamten Aufbau Ost zwischen 1990 und 2000 knapp 850.000 Zusagen gemacht haben. Aber 1 Million in einem Jahr, das ist schon was ganz Besonderes.
Damit erreichten die Kredite, Zuschüsse und andere Finanzierungen insgesamt ein Volumen von gut 106 Milliarden Euro, gut 60 Milliarden Euro mehr als für 2019. Und das gilt nur für Deutschland. Rechnet man das internationale Geschäft hinzu, dann stieg das Fördervolumen um 75% auf 135 Milliarden Euro. Mit mehr als 50 Milliarden Euro stützte die Förderbank vor allem mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups, Studierende und gemeinnützige Organisationen. Der Ansturm sei in den ersten beiden Monaten nach Auflegen des Corona-Sonderprogramms am stärksten gewesen, sagt Ingrid Hengster, die im Vorstand für das Fördergeschäft zuständig ist.
Es hat geholfen, am Anfang zu stabilisieren. Es hat den Unternehmen die Basis gegeben, um vernünftig weiterzumachen. Und ohne dem wäre das sicher ganz anders gewesen. Wenn ich mich in die Schuhe eines Mittelständers versetze, dann hätte man wahrscheinlich noch deutlicher auf die Bremse steigen müssen.
Denn die größeren Unternehmen nutzten die KfW-Kredite oft als Liquiditätspuffer, hätten sie also noch gar nicht abgerufen. Ohnehin sind die Firmen nach ersten Einschätzungen der Bank recht gut durch die Krise gekommen, bis auf die stark betroffenen Branchen. Eine Bewährungsprobe war die Krise auch für die KfW selbst, doch ihre IT-Systeme hätten dem Ansturm standgehalten. Auch im laufenden Jahr komme noch viel Arbeit auf die KfW zu, glaubt Bräunig.
Nach dem Corona-Jahr 2020 kommt das Corona-Jahr 2021. Von der Förderinfrastruktur sind wir darauf vorbereitet. Die Förderprogramme laufen noch weiter. Natürlich rechnen wir nicht mit ähnlich großen Zahlen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dagegen sprechen auch die Rahmenbedingungen des Beihilferechts.
Im laufenden Jahr aber will die KfW ihre Bemühungen verstärken, ihre günstige Refinanzierung auch zu negativen Zinsen weiterzugeben. Die vor allem technische Umstellung dafür hatte sie wegen der Corona-Krise zurückgestellt. Die Kommunen profitierten seit Jahresbeginn davon. Auch die Unternehmensfinanzierung soll entsprechend angepasst werden, sagte Bräunig.
Wir hoffen, dass wir da bis Juli fertig sind, sodass das auch zu einer Senkung der Endkreditnehmerkonditionen bei heutiger Refinanzierungssituation führen kann und wird. Allerdings rechnen wir nach wie vor nicht damit, dass ein Zinssatz von 0,01 für den Endkreditnehmer dabei unterschritten wird.
Wie die Bilanz der KfW durch die Krise in Anspruch genommen wurde, das will sie Ende März bekannt geben. Heute deutete der Vorstand nur an, dass sie im zweiten Halbjahr wieder in den schwarzen Zahlen war.
Brigitte Scholtes über die Bilanz der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Um 6,8% ist die Wirtschaft in der Eurozone im vergangenen Jahr geschrumpft, also stärker als die deutsche Wirtschaft für sich genommen, wo es ja 5% waren. Das hat die Statistikbehörde Eurostat heute in einer ersten Schätzung bekannt gegeben. Eine Stütze für manche Unternehmen war angesichts dessen der große chinesische Markt, und zwar aller widrigen Umstände zum Trotz. Das zeigt eine Umfrage der Deutschen Handelskammer in China. Steffen Wurzel.
Wenn China nicht wäre, dann ginge es der deutschen Wirtschaft coronamäßig noch schlechter als ohnehin. Das ist ein Ergebnis der jährlichen Geschäftsklima-Umfrage der Deutschen Handelskammer in China. Im Ursprungsland der Covid-19-Pandemie sind die Neuinfektionszahlen seit dem Sommer so gering, dass Corona im Alltag der meisten Menschen und Firmen kaum noch eine Rolle spielt. Rund 40% der deutschen Unternehmen in China konnten bei Umsatz und Gewinn sogar zulegen vergangenes Jahr. Und viele Firmen konnten so mit ihren China-Geschäften das Minus in Europa und den USA abfedern. Sorgen bereitet deutschen Firmen in der Volksrepublik die zunehmende Entkopplung der Weltwirtschaft. Denn sowohl die Covid-Krise als auch der Handelskonflikt zwischen China und den USA hat die globalen Lieferketten durcheinandergebracht. Das könne für zusätzliche Kosten sorgen, sagte Stefan Wöllenstein aus dem Vorstand der Deutschen Handelskammer in Beijing.
And certainly that alongside decoupling we will see rising cost. Because simply companies have to cater different standards in so-called the China-dominated world and the Western world.
Immer mehr Firmen müssten sich auf zwei unterschiedliche Märkte einstellen. Einen China-Markt und einen westlichen Markt. Das könne sich negativ auswirken auf Geschäfte und Innovationskraft der Unternehmen.
It might in some cases, as far as our members see it, at least slow down also business or the rate of innovation.
Trotzdem blicken deutsche Unternehmen in der Volksrepublik auch optimistisch aufs laufende Jahr. Fast 80% der befragten Manager und Managerinnen rechnen damit, dass sich die Volksrepublik 2021 wirtschaftlich besser entwickeln wird als der Rest der Welt. Probleme bereiten deutschen Firmen weiter die vollständig geschlossenen Grenzen. Denn Ausländerinnen und Ausländer können seit März nur noch in seltenen Ausnahmefällen nach China einreisen. Wichtige Dienstreisen und Messebesuche fallen aus. Und Maschinenbauer etwa haben das Problem, dass ihre Maschinen zwar in die Volksrepublik geliefert werden können, zum Inbetriebnehmen müssten aber Mitarbeiter aus Deutschland einfliegen und das geht meistens nicht mehr. Dass Chinas Führung die Grenzen bald wieder aufmacht, daran glaubt kaum jemand. Pessimistisch äußerte sich dazu der deutsche Botschafter in Beijing, Clemens von Götze.
I have to admit that we have no signals from the official side in China that the visa restrictions or the quarantine regulations might be opened up soon.
Von den zuständigen Behörden gebe es keine Signale, dass sich an der Visavergabe oder den scharfen Quarantäneregeln bald etwas ändern werde.
Der Bericht von Steffen Wurzel aus Shanghai. Um einen Corona-Impfstoff in kurzer Zeit und in großen Mengen herstellen zu können, haben sich zahlreiche kleinere Biotech-Firmen mit großen Pharmakonzernen zusammengetan. Bekanntes Beispiel die Kooperation von BioNTech aus Mainz mit Pfizer, Big Pharma aus den USA. Das alles nützt nur nicht der schnellen Produktion, sondern es nützt auch Pfizer. Mischa Erhardt über den Jahresrück- und Ausblick.
Der Pharmagigant Pfizer hat im vergangenen Jahr seine Umsätze leicht steigern können auf rund 42 Milliarden Dollar. Das vierte Quartal spielt dabei eine besondere Rolle und hier vor allem der Dezember.
2020 was a year like none other in Pfizer's history. Through our collaboration with BioNTech, we delivered the world's first breakthrough COVID-19 vaccine in less than a year.
In weniger als einem Jahr habe man zusammen mit dem Partner BioNTech aus Mainz einen Impfstoff entwickelt, sagte Pfizer-Chef Albert Bourla am Nachmittag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen seines Konzerns. Anfang Dezember begannen beide Unternehmen, den Impfstoff nach Großbritannien auszuliefern. Es folgten die USA und dann auch Europa kurz vor Weihnachten. Der Impfstoff schlug im Schlussquartal mit gut 150 Millionen Euro Umsatz bei Pfizer zu Buche.
Selbstverständlich hat Pfizer einen ordentlichen Geschäftsanteil, was den Corona-Impfstoff betrifft. Das beflügelt die Fantasie,
sagt Stefan Risse. Er ist Kapitalmarktstratege bei der Fondsgesellschaft Akatis in Frankfurt. Der Fantasie von Anlegern jedenfalls hat der ursprünglich aus Griechenland stammende Firmenchef Albert Bourla mit seinem Ausblick reichlich Nahrung gegeben. Für das kommende Jahr nämlich rechnet er für Pfizer mit einem Umsatzwachstum um fast 50% auf dann etwa 60 Milliarden US-Dollar. Der Impfstoff spielt bei dieser prognostizierten Umsatzexplosion eine entscheidende Rolle. Hier rechnet Pfizer mit Mehreinnahmen von rund 15 Milliarden Dollar. Da die Impfstoffpartner sich die Einnahmen aus dem Verkauf des Impfstoffes teilen, dürften mit solchen Prognosen im kommenden Jahr spätestens auch die Kassen in Mainz bei BioNTech klingeln, meint Risse.
Das Unternehmen, das diesen Impfstoff entwickelt hat, bei denen macht das natürlich viel mehr aus. Die werden dieses Jahr kräftig an dem Impfstoff verdienen.
BioNTech hat noch keinen Termin für die Vorlage seiner Geschäftszahlen vorgelegt. Jedenfalls rechnen Beobachter grundsätzlich mit einem Schub für diejenigen Pharmafirmen, die an der Entwicklung und der Verteilung von Impfstoffen beteiligt sind. Und zwar möglicherweise über einen längeren Zeitraum als zunächst gedacht, meint Branchenanalyst Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities.
Durch diese Pandemie wird das Impfgeschäft einen ganz anderen Grundcharakter bekommen, nämlich ein Markt, der auch in Zukunft entsprechende Nachfrage hat. Und das Potenzial, was anfänglich ja als One-Time-Shot vielleicht identifiziert wurde, durch diese Mutationen wird das ein nachhaltiges Geschäft.
Albert Bourla schließlich strich heute aber auch heraus, dass sein Unternehmen und die Pharmaindustrie ihren Beitrag dazu leisten würden, dass die Impfstoffe auch für diejenigen erreichbar sein werden, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Man werde in dieser Richtung mit der Regierung Joe Bidens und den Kongressmitgliedern zusammenarbeiten.
And we look forward to working with the Biden administration and members of Congress from both sides of the aisle to help ensure our breakthroughs are accessible to all.
Der Pfizer-Chef Albert Bourla im Bericht von Mischa Erhardt über die Jahreszahlen von Pfizer. Willkommen zum Börsentag, beobachtet für uns von unserem Reporter Jan Plate. Pfizer rechnet also mit einem ordentlichen Umsatzsprung. Wie kommt das bei den Anlegerinnen und Anlegern an?
Es gibt diesen Umsatzsprung und mit möglichen weiteren neuen Verträgen vielleicht noch ein bisschen mehr Umsatz. Allerdings können wohl die Jahreszahlen von Pfizer nicht so richtig überzeugen. Die Aktie von Pfizer mit einem Abschlag von 3,5%. Dann noch der Blick auf die Corona-Impfstoffaktie CureVac, an der ja der deutsche Staat beteiligt ist, an dem Unternehmen. CureVac hat sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld besorgt. Um 450 Millionen Dollar geht es da. Die Aktie von CureVac auch mit einem Plus von etwas mehr als 2%. Und dann im Gesundheitsbereich noch der Blick auf den DAX-Konzern Fresenius Medical Care. Allerdings, weil viele Blutwäschepatienten im Zusammenhang mit Corona, Covid-19 sterben, da richtet sich Fresenius auf ein schwieriges Geschäftsjahr ein. Die Aktie von Fresenius Medical Care, die bricht um etwas mehr als 10% ein und eben die Anteilsscheine der Mutter Fresenius, die geben auch rund 2,5% nach.
Fresenius ist im DAX notiert. Wie schlägt sich der gesamte Index heute?
Der DAX schlägt sich soweit ganz gut, mit der Hoffnung auf gute Geschäftszahlen der amerikanischen Technologiekonzerne Amazon sowie der Google-Mutter Alphabet, die dann heute Abend kommen. Dazu scheinen in den USA die Verhandlungen zu einem Konjunkturpaket voranzukommen. Der DAX verbessert sich um 1,5% auf 13.838 Punkte. Zu den Gewinnern im DAX gehören MTU Aero Engines, Volkswagen oder auch die Siemens, die Aktie von Siemens mit einem Plus von fast 2%.
Die Tochter Siemens Energy will tausende Stellen abbauen. Stützen die Sparpläne auch den Kurs der Abspaltung?
Das hilft heute nicht so wirklich. Die Aktie von Siemens Energy mit einem kleinen Minus von 0,25%.
Energy im MDAX notiert, auch die Commerzbank. Auch da ist ein Stellenabbau geplant. Und morgen gehen die Pläne in den Aufsichtsrat.
Ja, die teilverstaatlichte Commerzbank und wie Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute gesagt hat, alle wissen, es muss etwas getan werden, auch etwas sehr Drastisches, wobei die Arbeitnehmervertreter dem Umbau wohl nicht zustimmen wollen, dennoch die Aktien der Commerzbank heute mit einem Plus von fast 3,5%.
Im Gerede als neues Spekulationsobjekt war in den vergangenen Tagen Silber, aber heute ist der Kurs wieder etwas gefallen.
Der Silberpreis fällt um mehr als 7% auf knapp unter 27 Dollar. Auch für den Goldpreis geht es deutlicher nach unten im Vergleich zu gestern Nachmittag. Verliert der Goldpreis rund 30 Dollar auf etwa 1.835 Dollar. Dann noch der Blick auf die deutschen Staatsanleihen. Die waren heute etwas weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei minus 0,52% und der Euro bewegt sich bei einem Dollar 20,25.
Dankeschön, Jan Plate, mit den Informationen von der Börse. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende, gleich im Deutschlandfunk Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, sage Tschüss, mein Name ist Silke Hane.